Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Schachglatzen. Und bevor wir anfangen, wie immer der Hinweis, gerne Themenvorschläge in den Kommentaren posten. Grüß dich, Christoph.
Ja, Georgios, hallo. Genau, ja, haut uns gerne Themenvorschläge in die Kommentare, wobei wir eben schon mal überlegt haben, so die nächsten paar Male haben wir so ein paar Anlässe, wo wir eh drüber reden werden. Aber wir haben ja immer so eine kleine Liste, die wir fortführen und dann auch immer mal drauf gucken und sagen, okay, das können wir jetzt mal gut einbauen. Also bitte gerne neue Themen vorschlagen in den Kommentaren. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben so einen aktuellen Anlass, aber wollen das so ein bisschen weiter fassen. Und zwar genau heute, ne, im Aufnahmetag, war die erste Partie der Frauenweltmeisterschaft. Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Und die ist das Remis ausgegangen. Partie konnte ich nicht im Detail verfolgen, war jetzt, glaube ich, nicht so spektakulär, ne? Aber die erste Partie von, ist das ein 12er-Match? Ich habe mir die Regularien, genau, 12, ne? Ich hatte mal kurz in die Historie geguckt, weil ich wollte mal wissen, die beiden haben ja schon mal gegeneinander gespielt. Also hast du die chinesischen Namen trainiert? Tan Songji?
Ja, würde ich auch so sagen, Tan Zhongji und
Und
Zhu
Zhu Wenjun ist einfacher, ne? Ja, die beiden haben ja schon mal gegeneinander gespielt und da hatte Zhu Wenjun knapp gewonnen, ne? 3 Siege gegen 2. Das hatte ich mal eben nachgeguckt. 2018 war es.
Wenjun.
Und ja, ich denke, wir können auch hier wieder ein knappes Match erwarten, ne? Nach Elo sind die beiden fast gleich auf, aber wie siehst du die Favoritenrolle da verteilt?
Ja, die haben eine ähnliche Elo-Zahl, deswegen ist es ein 50-50-Match. Und 2018 hat sie ja das Match gewonnen gegen, da war Tan Zhongji Weltmeisterin, ne? Und seitdem ist Zhu Wenjun Weltmeisterin. Und natürlich wollen wir heute dann nicht nur über dieses Match sprechen oder über das Sportliche, sondern generell über das Frauenschach. Das ist im Moment im April, steht jetzt so ein bisschen im Vordergrund, weil natürlich auch die Frauen-Europameisterschaft läuft in Rodos jetzt aktuell. Und ansonsten gibt es ja jetzt erstmal jetzt in diesen Tagen wenig, wenig los in der Schachwelt. Das wird sich natürlich ändern mit Grenke-Turnier, mit Freestyle in Paris. Aber generell wollen wir natürlich das Ganze auch so ein bisschen nutzen als Aufhänger oder als Startschuss für vielleicht mal diesen großen Elefanten im Raum anzugehen. Frauenschach, über den wir reden wollen. Das ist ein Riesenthema, natürlich. Und da wollen wir uns ein bisschen mit befassen. Und heute, glaube ich, ein lockerer Aufgalopp, weil man natürlich an diesem Aufhänger Frauen-WM natürlich sich so ein bisschen annähern kann, diesem Thema. Wenn wir jetzt über Sportliche reden, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, relativ ausgeglichenes Match. Beide sind natürlich so im Bereich 2550 Elo-mäßig. Also bei den Männern. Oder im Offenen, es ist ja häufig gesagt, und warum gibt es den Unterschied zwischen Männern und Frauen? Den gibt es ja eigentlich nicht, denn wir haben natürlich offene Turniere, da können alle mitspielen. Aber es gibt extra und speziell noch Frauenturniere, weil die Frauen natürlich stark unterrepräsentiert sind und die bekommen ihre eigenen Turniere. Ja, diese Fragen werden wir vielleicht heute nicht erörtern. Warum gibt es extra Frauenturniere? Ist das förderlich? Muss das sein? Na, das sind alles immer so diese wichtigen Fragen.
Es gibt, nur zu ergänzen, da gibt es ja noch ganz viele zusätzliche Aspekte. Ne? Dann die separaten Titel, die dann gerne mal diskutiert werden. Warum gibt es das? Sollte es das noch geben? Warum wurde das eingeführt? Und so weiter. Man hat da ganz, ganz viel. Das würden wir auch gar nicht in eine Folge bekommen. Ne? Deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir das so ein bisschen aufteilen und hier jetzt mal so das als Einleitung nutzen. Kurze Ergänzung nochmal zu dem Match, was jetzt begonnen hat. Also ich sehe Zhu Wenjun als Favoritin. Nicht als riesige Favoritin, aber schon als Favoritin, weil ich, wenn man das über die Jahre verfolgt, ne, sie hatte ja ein deutlich höheres, ja, zu Peak-Rating, ne? Die hatte ja schon mal viel mehr, ne? 2630 ungefähr oder Pi mal Daumen, paar mehr, paar weniger. Und ich denke, dass so von der maximalen Fähigkeit, ne, dass sie da ein bisschen stärker ist. Und deswegen würde ich sie vorne sehen. Die hat auch die Matches vorher, also wir hatten ja ein Match gegen Gorjatschkina in 2020 und dann gegen Letting G 2022. Ja, ne, das jetzige Match ist etwas verspätet, glaube ich. Ich meine 2022, das habe ich nicht genau nachgeguckt. Also es hat sie ja beide gewonnen und fand ich, hatte auch überzeugt. Also ich sehe sie als leichte Favoritin, aber okay, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Ist jetzt nicht vergleichbar mit ja, wenn Magnus gegen NN spielt, wo man denkt, ja, der gewinnt sowieso, ne? Also 60-40 oder so würde ich es vielleicht sehen. Ja, und du hast schon erwähnt, es gibt gleichzeitig auch die Frauen-Europameisterschaft, die läuft. Ich habe auch da mal kurz reingeguckt. Das ist so, man muss im Moment mal überlegen, ne? Weil ich habe erstmal überlegt, Moment mal, dürfen jetzt Russinnen mitspielen? Ne? Nein, natürlich nicht, ne? Weil Russland ja mittlerweile der Asiatischen Föderation oder der Asiatischen Föderation ist falsch, ne? Aber dem asiatischen Verband irgendwie angehört. Ne? Deswegen ist diese Frage hier gar nicht zu diskutieren, ob die jetzt mitspielen dürfen, sollen, können, unter welchen Flaggen und so weiter. Das Turnier ist ja ziemlich stark besetzt, aber nicht jetzt, es fehlen ein paar Spielerinnen, die man vielleicht erwarten könnte. Großer Unterschied ist, weil das ist vielleicht manchen nicht klar, dass die Europameisterschaft, das gilt ja bei den Männern genauso, das ist ja ein großes, offenes Schweizer Systemturnier. Also das heißt, wir haben hier nicht ein Match oder ein K.O.-System oder so, wo es einen Qualifikationsweg gibt, sondern im Prinzip kann da jeder, jede mitspielen jetzt in dem Fall. Hast du die Europameisterschaft schon mal mitgespielt früher?
Die Männer? Nee, die offenen? Nein, habe ich nie mitgespielt. Nee.
Ich finde das immer ganz interessant, weil diese Turniere sind ja immer etwas länger, ne? Also 11 Runden sind es bei den Männerturnieren immer gewesen, oder bei den offenen, Entschuldigung, das ist immer so ein bisschen blöd Terminologie. Das sind immer 11 Runden gewesen und teilweise sogar, glaube ich, mal 13 gab es auch mal. Und ich fand das immer interessant, weil die hatten immer diese Sonderregelung, dass die Normen da doppelt gezählt haben, ne? Das war diese merkwürdige Regel. Ich weiß nicht, ob die immer noch gilt. Ja, das war dieses Ding, wenn du deine Großmeisternorm gemacht hättest, hätte die doppelt gezählt. Ne?
Okay. Also
das war,
ich glaube, die gibt's ja.
Ja, das ist auch so eine Regel, wo ich mir denke, das hat irgendeiner sich mal ausgedacht und hinterher denkt man sich so, Moment mal, ist das nicht ein bisschen arg überhöht? Hast du mal einmal so ein sondergutes Turnier und dann hast du da plötzlich den GM-Titel auf einen Schlag gemacht. Naja, also das ist ein offenes Turnier und das heißt, dass bei den Frauen jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmerinnen es genau sind, aber das sind Dutzende, ne? Also es ist ein Riesenturnier und da sind jetzt gerade 3 Runden gespielt, die vierte läuft gerade und man kann noch gar nicht sagen, wie es da irgendwie weitergeht. Es sind auch einige deutsche Teilnehmerinnen. Elisabeth Petsch spielt, glaube ich, nicht mit, ne? Habe ich nicht gefunden in der Liste. Hat sie da was gesagt oder ist sie mehr oder weniger ja nicht mehr so aktiv, ne? Das ist wahrscheinlich der Grund.
Ja, Elisabeth hat ja jetzt schon in mehreren Interviews anklingen lassen, dass sie vom klassischen Schach sich so ein bisschen zurückziehen wird.
Mhm.
Und ich glaube, sie spielt ja auch dieses Jahr das Mannschaftsturnier nicht für Deutschland. Ich weiß gar nicht, welches anliegt. Ich glaube, Mannschafts-EM ist die wieder dieses Jahr. Das wird sie, glaube ich, auch nicht spielen. Ich meine, sie wird nicht spielen. Nagel mich nicht fest. Ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Und dadurch haben wir natürlich jetzt eine neue, in Anführungsstrichen, Nummer 1, die für Deutschland irgendwie vorne steht. Das ist Dinara Wagner. Wenn wir uns auf die deutsche Spielerin konzentrieren, das ist natürlich nicht nur Dinara, die ist an 4 gesetzt bei diesem Turnier. Dann haben wir Josefine Heinemann. Ja, die fällt schon ganz gut ab, muss ich sagen. Die ist schon auf Nummer 37, nur in Anführungsstrichen gesetzt. Ist aber allerdings auch eine Profispielerin. Deswegen muss man das natürlich nur mal erwähnen. Aber dann spielen dann noch Fiona Sieber, Jana Schneider mit. Insgesamt 100, über 100 Teilnehmerinnen, aber auch nicht so viele wie im offenen Turnier. 136 Teilnehmer. Beim offenen Turnier waren ja, das lief ja erst vor kurzem. Matthias ist ja Europameister geworden.
Ja.
Da muss er immer die Chess Results Liste anmachen und ganz unten muss er anklicken, komplette Liste anzeigen, dann immer bei Chess Results, damit alle angezeigt werden. Total witzig. Mhm. Da waren, glaube ich, 300, 400 Teilnehmer. Ne?
Mhm.
Ja, ich gucke natürlich auch bei der EM so ein bisschen, wie die deutschen Teilnehmerinnen abschneiden, vor allen Dingen. Und auch die Spielerinnen, die mich interessieren persönlich, die ich auch persönlich kenne. Und natürlich nach den griechischen Spielerinnen. Und wir sind natürlich, ich weiß, die meisten Zuschauer werden jetzt schon sagen, das interessiert mich alles nicht, ich kenne die Spielerin nicht, aber warum ist das so? Ist das? Ich habe immer so ein bisschen natürlich auch das, also ich denke, das liegt nicht am Geschlecht, das liegt einfach so ein bisschen an der Spielstärke. Ne? Wir haben natürlich hier Spielerinnen, Schach-WM der Frauen, die ist natürlich nicht so stark wie bei den Männern, ne? Im offenen Turnier. Da spielen Carlsen gegen, keine Ahnung, Carlsen nicht mehr, aber da spielen die zwei Spieler aus der Top 10 der Weltrangliste mit 2800. 2750 Elo, also die Besten. Für die interessiert man sich naturgemäß mehr als für zwei Spielerinnen, die 2,55 haben. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich auch bei der EM jetzt wahrscheinlich. Wenn man die Spielerin nicht zufällig persönlich kennt oder irgendwie ein Faible für die Spielerin hat, wird man das wahrscheinlich auch eher weniger verfolgen, weil die natürlich jetzt nicht die Spielstärke haben, die jetzt zum Beispiel bei der offenen Europameisterschaft der Fall war. Wobei sich da auch wieder Leute beschwert haben, da spielen ja viele die Besten ja gar nicht mit. Und da muss man immer wieder erklären, ja, das ist aber nur eine Qualifikation für den Weltcup. Die besten Leute sind schon qualifiziert für den Weltcup und müssen dann nicht mitspielen und finden es auch nicht besonders interessant, bei der EM mitzustspielen. Wie ist das für dich?
Man muss halt wirklich auch noch sagen, für die, du hast vollkommen recht, der Stellenwert der Europameisterschaft ist beim Schach ja auch ein anderer als jetzt zum Beispiel beim Fußball, ne? Wo man jetzt sagt, natürlich ist die Weltmeisterschaft beim Fußball, ne, das Größte, aber die Europameisterschaft ist auch sehr hoch gehangen, ne? Also das ist auch schon immer ein Riesen-Event. Und das ist beim Schach jetzt weniger so, weil jetzt auch zum Beispiel die Europameistertitel sind nicht so mega hoch dotiert. Ist natürlich ein nettes Preisgeld, aber es ist jetzt nicht so ein, der Riesen-Jackpot, ne, irgendwo, sondern da geht es vielfach um die Qualifikation für einen Weltcup, ne, und deswegen, es ist halt, ist nicht so das Mega-Ereignis, ne, auch im offenen Turnier nicht. Also, natürlich ist das für jetzt Matthias super, dass er da wieder den Titel gewonnen hat, ist weiter und also zum Weltcup und so. Aber es ist jetzt nicht, ne, wenn jetzt in Deutschland nochmal Fußball-Europameister werden würde, da erinnerst du dich dann in 50 Jahren noch dran. Ne? Das wissen dann die Leute alle noch. Also so, so hoch hängt es eben auch nicht. Ne? Und beim Frauenturnier, dass da jetzt noch weniger mitspielen, das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage dessen, wenn man dann sieht, wir gehen ja dann später oder in der weiteren Ausgabe auch nochmal so ein bisschen aufs Zahlenwerk ein, ne? Dass wir jetzt so ein, das Verhältnis, ne, von Männern und Frauen ist ja so, 85-15, ist das ungefähr so? Ja, ne?
90-10 würde ich ja sagen.
90-10, also irgendwo kommt auf die Verbände jeweils an. Und du hast ja auch so eine Spielstärkenverteilung. Du kommst natürlich irgendwann dann in Spielstärkenbereiche, wo dann Spielerinnen sich vielleicht auch sagen, ja, will ich jetzt mit meinen 1800 zur Europameisterschaft fahren nach Griechenland, wenn ich dann da, ne, einen riesen Aufwand habe, ne? Und das ist dann bei den Männern halt noch ein etwas höheres Niveau und eher dann noch vielleicht der Ehrgeiz, dass man das dann noch mitnimmt, ne, solche Turniere, ne? Obwohl natürlich da auch schon, wenn man mit 2000 bei einer Europameisterschaft ist, das ist ja auch schon irgendwie auch ein hartes Brot. Also ich denke, da ist dann einfach die Hürde dann auch so, dass die Leute das dann nicht mehr machen wollen einfach, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, diese Einstellung, ich will dann auch die Allerbesten sehen, die herrscht natürlich vor. Also ne, deswegen, ne, wenn sind die Männerturniere oder die offenen Turniere, wo dann meistens Männer spielen, ja, im Fokus. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn man sich jetzt so die Spitzenbretter auch bei der Europameisterschaft anguckt, die sind natürlich immer noch viel besser als 99,9% des Schachpublikums, ne? Also ist ja nicht so, dass die Partien irgendwie jetzt blöd wären, ne? Also wenn man jetzt vom Kampfgeist guckt und auch so, was ich immer interessant finde, muss ich sagen, bei den Frauenturnieren ist die Vielfalt, ne? Zum Beispiel eine Öffnung, die ist höher, ne? Also da werden auch andere Sachen mal gespielt. Du siehst auch mal, ja, auch Sachen, die sind vielleicht nicht 100% korrekt oder 100% das, was die super Top-Leute spielen, aber es ist oft auch interessant, ne? Also du siehst jetzt weniger irgendwelche Berliner Mauern oder so. Ich habe eben noch mal in die aktuelle Runde geguckt, ne? Und dann sind da manchmal schon Stellungen, wo ich mir so denke, hui, ne? Das muss er erstmal aufs Brett zaubern, ne? Also es ist oft interessant zum Zugucken. Also ich gucke durchaus ganz gerne mal in diese Turniere rein. Auch so Dinge wie zum Beispiel die US-Frauenmeisterschaft finde ich oft interessanter mal zum Reingucken als die offene. Weiß nicht, finde ich oft so. Da sind oft junge Spielerinnen dabei, die man nicht kennt und die irgendwie was Interessantes versuchen. Finde ich durchaus ganz interessant zum Zugucken. Also da ist manchmal auch so ein bisschen so eine etwas elitäre Einstellung, ne? Wenn dann nicht, was weiß ich, Magnus spielt, der interessiert es mich nicht. Obwohl, die meisten, die dann da reden, Riesenprobleme hätten, die anderen Partien überhaupt nachzuvollziehen. Ne?
Ja, ich glaube aber nicht, dass das ist jetzt entweder etwas, was du gesagt hast, was aber eine schiefe Wahrnehmung ist, glaube ich, weil das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.
Das Spielstärke.
Spielstärke, genau. Ja, weil du gesagt hast, bei den Frauen spielen sie andere Eröffnungen, aber das hat nichts damit zu tun, dass es Frauen sind, sondern.
Das ist wahr. Ja, das ist eine Spielstärkefrage.
Das ist eine Spielstärkefrage, ganz klar. Je stärker du bist, desto objektiver wirst du natürlich und desto weniger Risiko bist du bereit einzugehen mit irgendwelchen Eröffnungsvarianten, klar. Wo du weißt, die Engine zeigt Vorteil an für eine Seite. Deswegen hast du bei den absoluten Top-Spielern, Top 10, Top 20, Top 30, immer natürlich auch so Leute wie Giri, So, die natürlich null Risiko eingehen mit in der Eröffnungswahl oder null, vielleicht 5%. Und dann hast du halt immer natürlich unglaublich objektive, gute Eröffnung im Aufenbrett halt, ne? Mit wenig Varianz. Und das ist eine Spielstärkefrage. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was wir natürlich auch, wenn wir die Unterschiede, also wenn wir über Frauenschach reden, Frauenschach finde ich sowieso sehr
ist problematisch.
Ist ein problematischer Begriff. Für mich ist es eine Spielstärkefrage, generell, nicht eine Geschlechterfrage. In vielerlei Hinsicht, weil wir haben natürlich immer wieder dieses Klischee, das immer wieder aufkommt halt, ne? Die Frauen spielen so und so, die Frauen verhalten sich so und so, auch beim Schach halt, ne? Und das müsste bedeuten, Kinder spielen ja auch auf eine bestimmte Art und Weise, Senioren spielen auf eine Art und Weise. Klar, da gibt es natürlich das Alter, ne? Das natürlich als wichtiger Faktor natürlich eine Rolle spielt. Aber ich denke, es ist eine Spielstärkefrage. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich 2-3, 2-4 sind hier, wo wir sind bei der EM, sehen wir natürlich auch Eröffnungen, die unser einer auch mal spielen würde. So gerade bei dem Schweizer System hast du natürlich auch Unterschiede du musst ja auch teilweise was riskieren mit Schwarz, wenn du stärker bist, du willst gewinnen in einem Schweizer Systemturnier und dann machst du natürlich nicht immer das objektiv Beste, sondern auch ein bisschen was Riskantes halt, ne?
Ja. Ja, es ist klar, also ich meinte auch, dass es ein Spielstärke-Thema ist, das hast du zum Beispiel manchmal auch gesehen bei den Formaten, beim Speed Chess Championship, den Online-Formaten, da gab es ja auch, das haben wir ja auch mal mitgespielt, ne? I am not a GM, wo man IMs eingeladen hat, statt GMs, die Matches waren auch unterhaltsam, weil ja, da wurde ein bisschen mehr gepatzt vielleicht auch oder irgendwie mal was Verrückteres probiert so, ne? Und es ist da so, dass, wenn man jetzt hier über die Frauenturniere redet, dass dann ja, so ein bisschen das Scheinwerferlicht auch auf diese Spielstärkebereiche dadurch manchmal kommt, ne? So war es jetzt da gemeint, ne? Das, ja, wir haben da keine unterschiedliche Meinung, war nur eine Frage, wie man es vielleicht am besten beschreibt, ne? Mm.
Ja. Aber wie ist das für dich eigentlich? Ich meine, du verfolgst wahrscheinlich sowieso jetzt nicht so wahnsinnig viel das Spitzenschach oder Turniere und so weiter. Hast du mir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mm. Wie ist das bei diesen Sachen? Wenn wir jetzt nicht darüber reden würden, würde dich das wahrscheinlich auch nicht besonders interessieren, vermute ich mal, oder?
Ja, ich gucke mal, wie steht und gucke mir die Partien an. Das gucke ich mir an, ne? Aber ich würde jetzt, also gut, live gucken ist jetzt, glaube ich, hier auch schwierig, ne? Die spielen ja vormittags, das würde ich jetzt auch nicht. Ich habe auch zum Beispiel bei Gukesh gegen Ding habe ich auch fast gar nichts live sehen können oder wollen, das hat irgendwie nicht hingehauen. Aber ich gucke halt immer, wie die Partien laufen, wie steht. Und was ich immer gerne auch mal live gucke, ist, wenn ein Tiebreaker oder so kommt. Ne? Das ist natürlich dann so ein bisschen mehr Action, da gucke ich dann rein. Aber ansonsten ist auch so ein bisschen so, wenn ich jetzt sage, so gucke ich es intensiver, dann müsste vielleicht so eine etwas interessantere Storyline da drin sein. Ja? Also wir haben jetzt hier zwei Spielerinnen aus China, die in China spielen. So, okay, es wäre jetzt vielleicht interessanter, wenn jetzt mal eine, weiß ich nicht, eine Europäerin spielen würde oder so, oder jemand, den man vielleicht kennen würde persönlich, ne, das ist eine andere Sache, aber sieht man natürlich im Moment auch nicht. Also wenn man jetzt gesehen hat, wer war denn im Rennen, um die Match zu spielen, ne, da waren ja keine Europäerinnen so im Rennen, ne, also da ging es ja dann darum, wer dann da, wer werden denn da, wird man Tang Zhongjie hat das Ding ja gewonnen, logischerweise, und dann waren noch, ja, Humpi war noch irgendwie dabei, ne, also war aber eine europäische Spielerin
dabei? Ja, ich muss gestehen, also ich bin auch nicht so viel mit dem ganzen Qualifikationsmodus. Mir fallen jetzt natürlich ein paar Russinnen ein, ein paar Europäerinnen. Und schon, ist das nicht der Grand Prix auch, ne? Wodurch
es war ja parallel in Toronto, ne? Ich habe gerade überlegt, ne? Also Vashali war dabei, Katharina Langno, Le Tingzhe. Ne? Aber da war jetzt nicht so, weiß nicht, ne?
War nicht die junge Bulgarin dabei?
Salimova, genau, die war dabei, ne? Genau. Ja, genau. Jetzt kriegen wir es so.
Siehst du,
so
wir langsam. Kriegen das kaum noch hin. Also wir interessieren uns selbst auch nicht so wahnsinnig. Woran liegt das? Ich denke, das liegt an der Spielstärke hauptsächlich, oder? Es liegt nicht am Geschlecht. Das ist Quatsch.
Ja.
Wenn die stärker wären als Magnus Carlsen, natürlich würde ja jeder zuschauen. Es ist, glaube ich, ein Spielstärke-Ding. Ganz klar, oder?
Ja, also ist, denke ich, die Hauptsache. Also ich habe auch noch seltenst gehört von irgendwelchen, das wäre natürlich auch extrem trottelig, die dann sagen, ne, ich gucke nicht zu, weil es Frauen sind, ne? Sondern die sagen das meistens.
Ständig.
Echt? Passiert dir das noch oft?
Ja, was heißt mir, aber in Kommentaren.
Ja, in Kommentaren meine ich jetzt oder so, ne? Also gut, vielleicht sind das die Online-Kommentare, wo die Leute dann noch, weiß ich nicht, enthemmter sind, ja. Aber so im persönlichen Gespräch sagen mir dann meistens, ja, mich interessiert das Spielstärkeniveau nicht, obwohl es ne, für die meisten stark genug wäre, ne?
Also ja. Ich rede mit niemandem darüber, deswegen ist das jetzt so im privaten Bereich, ist das kein Gesprächsthema. Also passiert schon sehr viel online über Kommentare und so weiter und ne? Natürlich schauen da weniger Leute zu, ne? Ist klar. Aber es wird natürlich auch darüber berichtet. Es ist nicht so, dass es da keine Publicity gibt. Ne? Die Frauen-WM, auch wenn sie nicht so stark dotiert ist, ne? Auch immer eine 500.000, ist ja auch nicht schlecht, wird live übertragen. Es gibt Pressekonferenzen, es gibt Judith Polger, die das Ganze kommentiert. Und es ist im Prinzip genauso aufgezogen wie die offene WM. Ne? Halt mit weniger Aufmerksamkeit.
Wäre das eigentlich eine Idee? Gut, diesmal hat es sich vielleicht nicht angeboten, das auch parallel zum, also das Kandidatenturnier, ne, das offene und das der Frauen ist ja parallel dann in Toronto gespielt worden. War das eigentlich mal in Diskussion, dass man das auch bei dem Match so macht, dass man die beiden Matches zeitgleich macht?
Nicht, dass ich wüsste, aber es ist eine interessante Idee.
Also ich finde, bei dem Toronto-Kandidatenturnier, das war schon, glaube ich, ein zusätzlicher Publicity-Effekt für das Frauenturnier. Also so im Vergleich, ich habe da ein bisschen mehr mitbekommen als bei dem Kandidatenturnier davor. Also da würde ich doch ganz klar sagen, da habe ich mehr mitgekriegt. Also das davor hat ja Letting-Jay gewonnen und das habe ich erst so richtig mitbekommen, dass das überhaupt lief. Aber gut, das ist aber manchmal ein bisschen eine persönliche Situation, wo man gerade steht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel irgendwie an einem Projekt arbeite und muss einen Kurs fertig machen, dann kriege ich gar nichts mit. Ne? Also wirklich gar nichts. Mhm. Insofern, aber von dem Turnier habe ich zum Beispiel gar nichts mitgekriegt. Und von dem Toronto-Turnier schon eher. Ne? Da hatten wir ja auch ein bisschen vorher gefachsimpelt und ich hatte getippt, Charlie würde vielleicht als Überraschungs Siegerin hervorgehen, was natürlich nicht funktioniert hat. Daran kann ich mich noch erinnern. Mhm. Ja, du bist doch auch schon einige Jahre jetzt Organisator für die Frauenmannschaft des HSK. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Oder wollen wir das nochmal irgendwie separat besprechen?
Inwiefern Erfahrung?
Ja, wie wird die Bundesliga zum Beispiel da wahrgenommen? Ja, wird das verfolgt im Vergleich zur generellen Bundesliga? Habt ihr da Zuschauer überhaupt? Ich meine, ich habe da auch bei der generellen Bundesliga
Massen wirklich von Zuschauern. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, das mal ganz offen, Frank und Frei interessiert keine Sau. Von außen. Ja. Die Medienarbeit, also die Öffentlichkeitsarbeit, ist gering bis inexistent. Auch vom Deutschen Schachbund aus. Das muss man einfach so klar sagen. Es gibt keine verpflichtende Live-Übertragung. Und das ist etwas, was viele nicht verstehen. Verpflichtende Live-Übertragung bedeutet nicht, dass Vereine nicht übertragen, sondern es ist nicht verpflichtend für die Vereine zu übertragen. Dementsprechend gibt es viele Vereine, die nicht übertragen, weil sie die Mühen eher scheuen, nicht die Kosten. Die Kosten sind überschaubar im Vergleich zum Etat aus meiner Sicht.
Ja.
Es gibt aber natürlich Vereine, die Partien live übertragen. Jetzt gibt es natürlich eine zentrale Endrunde mit der Schachbundesliga in Deggendorf Ende April. Da freuen wir uns alle drauf. Das ist ein schönes Event. Zentrale Veranstaltungen sind immer sehr nett, weil immer alle zusammen sind und es entsteht so ein Festivalcharakter. Man trifft viele Leute, kann sich mit vielen Leuten unterhalten, netzwerken. Aber also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum die Frauenbundesliga existiert, wenn ich ehrlich bin. Ich sag's mal so. Weil es wird so wenig getan, um sie zu pushen. Wirklich, es ist jeder Verein werkelt da so vor sich hin und es gibt halt viele Frauen, es gibt halt eine Anzahl x Frauen aus auch dem Inland, die spielen wollen, aber auch nicht so wahnsinnig viele. Man sieht ja an der Ausländerquote, die ist ja sehr hoch, ansonsten würde man die Teams gar nicht vollkriegen mit Spielerinnen. Die sind ja auch verwurzelt überall geografisch, ne? Also ist ja nicht so einfach jetzt zu sagen, ich frage jetzt mal bei einer Spielerin in Bayern an, ob sie für Hamburg spielen möchte. Warum sollte sie das tun, ne? Wenn sie da nicht ein super Honorar kriegen würde? Das macht man ja nicht einfach so. Noch viel mehr als bei den in den offenen Ligen. Da ist es mir auch schon aufgefallen in der Vergangenheit, während meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten. Es gibt immer Spieler oder Spielerinnen, die sind verwurzelt einfach in ihrem geografischen Bereich und die wollen da nicht für andere Vereine spielen. Ne? Und weil du da die Frage angesprochen hast, das ist ja schon wichtig. Mir ist auch aufgefallen, es ist sehr schwierig, noch schwieriger als im offenen Betrieb, die Mannschaften, also immer wieder die Anzahl an Leute zu finden, die spielen wollen, wenn sie nicht Profis sind. Man muss mit Profis agieren, ne, weil die natürlich für Honorar spielen. Für Amateurspielerinnen noch mehr als bei Männern, glaube ich, ist es so, dass natürlich andere Dinge im Vordergrund stehen. Familie, Kinder, Beruf, Studium auch tatsächlich. Und da gibt es dann teilweise Termine, da können die nicht spielen. Ne? Und dann spielen sie auch nicht. Ne? Und gerade diese Saison zum Beispiel für mich persönlich war es teilweise sehr schwierig, das Team zu organisieren, weil viele Spielerinnen einfach nicht gespielt haben. Einfach auch. Ne? Und das hat sich so ein bisschen anders dargestellt, als es damals war, als ich zweite Bundesliga der Männer hatte ich Mannschaftsführung übernommen. Du hast ja auch Mannschaftsführung gemacht in Dienstlagen, hast du mal erzählt. Da gibt es natürlich auch Probleme immer mal wieder, ne? Das Team zusammenzustellen.
Gut, du hast, denke ich natürlich, wenn du jetzt die Bundesliga, also die offene Bundesliga, Frauenbundesliga vergleichst, Anzahl an Profis, also deutschen Profis, ist dann bei der offenen noch deutlich höher. Ne? Ja, also du hast jetzt hier ganz viele, die dann ja wirklich so als ehrgeizige Hobbyspielerinnen mitspielen, ne? Also natürlich trainieren die auch und so, aber die haben halt eben andere Verpflichtungen, nein, die dann auch oft dann
nicht.
Ja, gut, ein bisschen schon, ne? Aber jetzt halt nicht mit der Priorität, ne? Also und dementsprechend hast du dann häufiger halt Absagen, wie du schon gesagt hast, wegen anderer Dinge, ne, die dann eben wichtiger sind, ne? Das ist aber auch wieder auch eine Spielstärkefrage dann, ne? Wenn du eben halt nicht dein Geld damit verdienst, dann hast du halt eben eine andere Priorität, ne? Und machst dann halt eben doch Studium, Arbeit, sonst was, ne? Gut, wobei Probleme wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, wie bringt man das Ganze überhaupt in die Medien? Das ist dann im Prinzip ein Problem, was dann so potenziert auftritt, ne? Wie in der normalen Schachbundesliga. Das funktioniert ja auch nicht. Diesen Wettbewerb nicht, verstehe ich auch nicht.
Generell, nicht nur Schachbundesliga, generell ja. Schach, ne? Du hast halt viele. Es fehlen Leute, die was machen, ne? Die bereit sind, ein paar Artikel zu schreiben, ein paar Fotos zu machen. Krankt ja schon an den Basics, ne? Dass von den Spielorten häufig überhaupt nicht berichtet wird. Gar nicht eigentlich so. Und du weißt, es findet alles so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wenn die Vereine für sich werkeln. Ich will damit ehrlich gesagt auch niemanden kritisieren, aber das ist einfach ein Fakt. So, ne? Das ist der Status quo, so ist es. Es war schon sehr lange so. Es ist sehr schwierig, Leute zu finden, die bereit sind, was zu machen.
Ja, gut.
Fliegt so ein bisschen unterm Radar, das Ganze. Ne? Wenn man nicht irgendwie drinsteckt und selbst Mannschaftsführer ist oder selbst Spielerin ist und dabei ist, dann ist das Ganze, dann läuft das Ganze einfach unterm Radar. Ich habe auch bei den Heimkämpfen so, es gibt so gut wie keine Zuschauer aus dem Verein, die das interessiert. So. Das ist aber bei der Schachbundesliga genauso. Ist es ähnlich, muss ich sagen.
Ja,
Ich kann jetzt sehr häufig, nicht überall. Wir hatten jetzt in St. Pauli zum Beispiel Schach-Bundesliga-Wochenende, da waren viele Zuschauer. Tatsächlich am Samstag, gut. Es war natürlich auch die Hoffnung, dass Magnus Carlsen spielt. Ne? Es sind auch deswegen viele gekommen, wahrscheinlich nach St. Pauli.
Ja,
gut. Das ist aber nichts Neues, Christoph. Ist nichts Neues.
In der Bundesliga, ich bin ja immer Fan von so zentralen Runden, wie du eben schon mal sagtest, das sollte man meines Erachtens viel häufiger machen. Das sind auch schöne Ereignisse.
Gibt ja, auch gut, wieder aber, große Probleme. Ein Tag mehr. Die Amateure müssen Urlaub nehmen. Das gibt es natürlich, die Diskussion gibt es alle, ne? Auch in der Schachbundesliga. Weniger Termine, weil es gibt ja diese Kollision mit wahnsinnig vielen Turnieren inzwischen. Dieses Jahr gibt es ja ganz viele Diskussionen um dieses Thema. Aber dann gibt es natürlich die gegenteilige, nicht Meinung, sondern halt Feststellung, ja, aber was machen wir mit den Amateuren? Die müssen Urlaub nehmen. Ist ein Problem, ne? Wenn wir einen Tag. Also in Österreich gibt es das ja, ne? Diese Viererwochenenden, ne?
Ja, ja. Ja, gut, das ist.
Das ist schwierig, ne? Gibt viele Argumente pro, viele Argumente gegen.
Ja, gut, wobei die wenigen, also die Anzahl der echten Amateure in der Bundesliga ist gering, ne? Die ist prozentual mit Sicherheit, also klar unter 50%.
Ja.
Deutlich unter 50%. Ja, klar. Und da darf man sich auch nichts vormachen. Also früher habe ich auch oft Freitag Urlaub nehmen müssen fürs reguläre Wochenende, weil wir freitags angereist sind. Also. Weiß nicht. Also je nachdem, wo du dann hin musst. Ne? Ich habe ja nur 2 Jahre Bundesliga gespielt, aber Auswärtsspiele am Tegernsee. Ja? Schöne Sache, aber dann kannst du Freitag direkt frei nehmen und den Montag konnte ich auch noch frei nehmen, weil wir nämlich unsere Rückreise am Sonntag so verhunzt hatten. Egal. Also der Aufwand war auch da schon oder ist auch in dem Regelwerk, wie es jetzt ist, schon hoch. Ne? Aber ich meine, den Preis muss man halt auch mal dann bezahlen, wenn man auf dem Niveau halt spielen will. Wenn man halt nicht kann, dann muss man im zweite Liga spielen, whatever, ne? Also ist dann so. Gut, aber wir gehen ein bisschen vom Thema weg, aber offenbar ist es so, dass dann in der Frauenbundesliga so die bekannten Probleme, die treten dann noch stärker auf, ne? Weil eben das öffentliche Interesse vielleicht dann noch ein bisschen geringer ist und dann noch weniger Leute da sind, die ja bereit sind, das irgendwie vernünftig zu machen, ne? Manchmal hast du ja durchaus noch mal Leute, die was machen wollen, aber wissen dann auch nicht, wie sie es tun sollen, ne? Oder kommen dann auf irgendwelche Ideen, die auch seltsam sind. Naja, gut, aber.
Ja, ich will nicht jetzt zum Beispiel den DSB zu sehr kritisieren, ist immer so ein Lieblingsfeind, ne? Aber in dem Zusammenhang fällt mir halt auch ein, dass da zu wenig Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Hier und da mal ein Bericht über die Frauen-Bundesliga. Teilweise sind Links sogar falsch gelegt, aber egal.
Daran ist wirklich gering, ne?
Es ist müßig. Es ist auch kein neues Thema, das mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist aber ein breites Problem, ne? Bei Vereinen generell.
Ne? Ja. Gut, das ist auch so ein Ding, wo ich manchmal auch nicht genau weiß, was macht man denn da oder wie soll man es richtig machen. Ne? Also aus eigener Erfahrung jetzt, da, wir haben ja mal eine Saison gehabt mit meinem Verein in der zweiten Bundesliga und das war schon für Dienstlaken, das ist nun mal ein Hoch, ne? Wir sind jetzt nicht der Riesenort, ne? Und zweite Bundesliga hat, wir waren der höchstspielende Verein im Ort, ne? Also mit Abstand. Zweite Liga gab's sonst nicht. Und dann haben wir auch, das war ganz gut, also in der Presse waren wir, ne? Wir haben auch Vorberichte gemacht für Heimspiele, ne? Das ist so, wir spielen jetzt hier und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben ein Heimspiel gehabt gegen Ports, die damals sehr stark waren. Das war noch die, wo die in der zweiten Liga waren, aber noch eine Top-Mannschaft hatten, ne?
Also mit Dr. Robert Hübner?
Hübner war nicht mehr dabei, aber wir hatten, also zu uns kam dann halt Timmern, Van Veli und wir hatten im Vorbericht auch, ne? Timmern haben wir dann ein bisschen hochgejazzt als ehemaligen Vize-Weltmeister, ne? War er ja mal, ne? Vor 30 Jahren. Aber wir haben da wirklich einen dicken. Vor 30 Jahren, ja. Gut, damals waren es nicht 30, sondern nur ein paar 20.
Er war mal richtig gut und heute kommt er nach Dienstlagen.
Nein, aber ne, komm, wir haben wirklich einen dicken Bericht gemacht, ne, und gesagt, hier, ne, dann so, und wie viele Zuschauer haben wir gehabt?
Ja, zwei, keine Ahnung.
Zero. Nee, Zero, keiner. Yeah, keine Absolut Spaß. Keiner, ne? Ja. Also aus dem eigenen Verein kamen ein paar, die kommen immer, ne, netterweise, aber dass wir irgendwelche externen Zuschauer gehabt hätten, war einfach null. Also, und da machst du wirklich einen großen Artikel, wir reden jetzt von 2016, ne? Also da war natürlich auch schon hier online und so weiter, aber ein großer Zeitungsartikel und so weiter. Nee.
Okay, Zero-Zuschauer haben wir nicht in Hamburg, ne? Also wir haben schon Zuschauer, ich will jetzt nicht falsche Wahrnehmung haben.
Ja, ja.
Aber sie stürmen nicht die Bude ein, so, ne?
Also, nee. Ja, gut, die Erwartungshaltung kann man auch, glaube ich, nicht haben, ne? Außer, wie gesagt, es kommt jetzt hier, kommt Magnus oder so, ne? Aber ja, ist schon. Ist
oder die Schachplätzen, ja. Auf Tour, keine Ahnung. Wahrscheinlich hatten wir mehr Zuschauer.
Wir hätten ein paar, mit Sicherheit.
Mit Sicherheit, klar.
Ja, machen wir schön. So
meine 50 Theater. Zuschauer kriege ich immer.
Meinst du nur?
Ach. Also jetzt kostenlos ist natürlich mehr, aber.
Nee, ich, kostenlos geht nicht.
Nee, man kann ja alles kostenlos machen.
Umsonst ist auch doof.
Ach, weiß ich auch. Ah, ja. Ach ja. Jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen, hast mich ja so ein bisschen ein paar Sachen rausgelockt, natürlich wegen Frauen-Bundesliga, die geht jetzt zu Ende, da war ich diese Saison so ein bisschen genervt von, wegen der problematischen Organisation.
Ja.
Naja.
Ja, gut,
und, aber ja, das war so ein Aufgalopp von uns, was dieses sehr schwierige Thema, ne? Frauenschaft, sehr schwieriges Thema. Es gab im letzten Jahr in der Zeitschrift Schach, wir hatten ja Dirk Poldorf zu Gast hier, gab es ja eine Reihe mit verschiedenen Artikeln, sehr interessanten Artikeln, die hat uns Dirk auch zugeschickt und die wollen wir natürlich auch nutzen, auswerten und gucken, welche spezifischen Themen wir da auspicken, wen wir einladen eventuell, ne Christoph, und was wir daraus dann noch machen können, oder?
Ja, ja, genau. Also da ist eine genauere Vorbereitung auf jeden Fall sinnvoll. Man kann ja da auch manchmal ein gefährliches Halbwissen irgendwie anbringen, ne? Gerade wenn man dann, wir sind ja auch statistisch nicht, zum Beispiel, Statistiken sind da schon Punkte, ne? Also wie viel die Prozentsätze, wir haben gesagt, wie viele Frauen spielen ja, sind es 10%, sind 15 oder was auch immer. Solche Sachen sind schon wichtige Informationen, weil manchmal werden da auch irgendwie Sachen falsch dargestellt, ne? Oder halt so schief dargestellt, ne?
Häufig ist es anekdotische Evidenz.
Genau, ne? Ja, ich habe mal hier gehört und dann, aber Judith Polger war doch auch stark und sowas, ne? Und dann hat man dann irgendwie auch nichts bei gelernt, ne? Wenn man dann es nicht mal wirklich insgesamt angeguckt hat, ne?
Und bevor wir uns in die Nesseln setzen, fangen wir langsam an. Schön ruhig. Okay.
Ja,
gut. War's das für heute? Oder hast du noch ein Begehren?
Haben wir noch. Hast du noch etwas hinzuzufügen? Sagen die immer bei meinem Geschichtspodcast.
Oder ja.
Nein. Nein, meistens ist nichts hinzuzufügen. Aber
wenn die Frage kommt, ist eigentlich schon alles geklärt. Ne?
Ja, dann ist eigentlich schon alles klar. Ja gut, schlagt uns gerne noch weitere Themen vor. Wie gesagt, ihr wisst ja jetzt schon ein bisschen, was kommen wird. Ne? Also wir werden das Thema hier Frauen im Schach nochmal aufgreifen. Vermutlich irgendwie im Mai. Ne? Das ist wahrscheinlich so die grobe Idee. Und weil es stehen noch ein paar ganz interessante Sachen vor der Tür. Ja, was eigentlich, das wollte ich mal kurz eben fragen. Ja, dieses riesen Open, das Freestyle Open, Granke, ne? Ja. Spielst du da mit oder bist du da? Kommst du hin oder was
hast du
da?
Ich bin angemeldet, ja klar, ich bin angemeldet und habe vor mitzuspielen, ja.
Okay, ja, schön, okay, ich habe noch gar nicht geguckt, das ist ja riesig besetzt, ne? Wenn du genug Geld ausschüttest, ne? Dann kommen die Leute schon.
15% der Leute haben sich fürs Freestyle angemeldet insgesamt, 85% fürs normale Schach. Also wir haben knapp 3000 Teilnehmer bisher und im A-Freestyle ist die gesamte Weltspitze, natürlich wegen des Preisfonds. Ich bin da, glaube ich, wenn überhaupt, dann 100, keine Ahnung, was gesetzt, 130, 140 so, ne, im Moment. Also kannst du dir vorstellen, wie stark das besetzt ist halt. Ne? Die kommen natürlich alle wegen des Preisfonds. Aber natürlich fangen jetzt die ersten starken Großmeister an, sich fürs normale Grenke Open anzumelden, weil sie natürlich merken, okay, ey, ich habe da wahrscheinlich keine Chance, einen Preis zu gewinnen im Freestyle, weil Magnus und Konsorten da rumlaufen. Aber es ist natürlich schon mal cool, dass es so ein Riesenfestival ist und was passiert, es wird eine riesen Aufmerksamkeit erzeugen, wenn natürlich Leute viel Spaß haben, die vor Ort sind. Ich versuche mich da noch ein bisschen vorzubereiten drauf, insofern, dass ich also ein bisschen anfange wieder zu trainieren, weil einfach so blind das Turnier spielen, sonst ärgere ich mich dann wieder zu sehr, dass ich dann nur Blödsinn spiele, auch wenn es nur Freestyle ist und man keine Punkte gewinnen kann oder verlieren kann, Elo-Punkte natürlich, aber trotzdem würde ich mich ärgern, wenn ich da irgendwie verlieren würde ständig.
Ja.
Außer es ist gegen Carlsen, da komme ich mit klar.
Hast du ein spezielles Training für das Freestyle oder machst du jetzt aber so?
Nee, was willst du denn trainieren? Ich finde das ja geil, wenn die anfangen zu sagen, oh, jetzt können wir hier so ein bisschen hier da Theorie machen. Was für eine Theorie? Das ist kompletter Unsinn. Es ist jedes Mal Chaos. Ich habe jetzt ein paar Mal Freestyle Friday gespielt auf chess.com. Es ist jedes Mal Chaos. Jede Partie ist Chaos. Also ehrlich gesagt, ich kann jedem davon abraten, wenn ich Kinder hätte und die würden Schach spielen, die würde ich niemals beim Freestyle mitspielen lassen. Die sollen ganz normal das klassische Schach spielen, weil ich bin mir sicher, dass da viele weinende Kinder oder auch Erwachsene rauskommen werden, weil die sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Ich komme ja gar nicht klar damit nach ein paar Runden. Das ist so ein Chaos. Ich kenne das ja online, wenn ich das spiele, das ist halt jedes Mal, was ist das? Na, da sitzt du da und ist halt wirklich chaotisch. Klar, mit klassischer Bedenkzeit ist was anderes als Blitz, ist ja gar keine Frage. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das bei vielen für sehr viel Verwirrung sorgen wird. Dass sie das so ein bisschen unterschätzen.
Das ist ja dann so mein Standardproblem damit, ne, dass ich glaube, dass es deswegen so schwer vermittelbar ist. Aber ich wollte nur mal wissen, weil ich wusste nicht, ob du angemeldet bist, ne, und ja, dann werde ich da auch noch mal.
Ja, was machst du denn? Wo bist du?
Ja, nicht in Karlsruhe.
Warum?
Nee. Ich kann auch aus privaten Gründen im April kaum irgendwo hin. Also ist eine andere Geschichte.
Okay.
So, okay, dann ja, bis zum nächsten Mal, denke ich. Dann kannst du ja live aus Karlsruhe oder direkt danach berichten, wie es war. Das kommt so ungefähr hin. Mach's gut.
Bis dann.
Jupp, tschüss.